herzlich willkommen zu einer weiteren Folge dieses Podcasts. Ich bin Dana, ausgelernte Holzbildhauerin und die Moderatorin. Nachdem wir uns in der ersten Folge mit Rona und Zora das Zimmererhandwerk angeschaut haben, soll es nun um das Thema Selbstständigkeit als TischlerInnen gehen. Dazu habe ich mich mit Lea Arndt getroffen. Ihr könnt sie und ihre Partnerin auch bei Instagram unter dem Namen Holzschwester finden.
Hallo, ich bin Lea. Ich bin Tischlermeisterin und Holztechnikerin, 29 Jahre alt und wohnhaft in Kiel.
Die liebe große Frage: Warum brauchen wir Frauen im Handwerk?
Aus dem gleichen Grund, aus dem wir Männer im Handwerk brauchen, weil die Arbeit gemacht werden muss und wir allesamt dazu in der Lage sind, diese Arbeit zu vollbringen. So. Also das ist, ich habe einfach gemerkt, dass zum Beispiel gemischte Teams, egal wo, vor allem auch im Handwerk, einfach besser funktionieren. Das ist irgendwie produktiver, weil Kollegen haben mir auch schon gesagt, so, oh Mensch, ist eigentlich ganz cool, wenn ihr Mädels mit auf der Baustelle seid, weil dann ist das nicht mehr so ein Rumgemacker, sondern dann ist so der Ton ein bisschen sanfter manchmal auch und ein bisschen angenehmer und es wird jetzt vielleicht nicht so viel rumgescherzen, rumgemacker und dann ist es manchmal auch ein bisschen ja, produktiver nachher am Ende des Tages.
Ich kann das absolut bestätigen.
Ja, und deswegen glaube ich, dass gemischte Teams auch im Handwerk, natürlich auch in jedem anderen Berufszweig, ganz klar. Ja. Also egal wo, aber auch vor allem auch im Handwerk, weil das ja so viel männerdominiert ist, dass das einfach helfen kann, wenn das ein bisschen durchmischter ist. Ich glaube, dass das helfen kann. Ich glaube, man sieht es auch zum Beispiel im sozialen Bereich. Es gibt ja auch mittlerweile immer mehr männliche Erzieher und davon profitiert man da auch total. Und, im Friseurhandwerk übrigens ja mal ein Handwerk, was eine absolute hohe Frauenquote hat. Traditionell irgendwie. Da funktioniert das mit einem gemischten Team auch schön, weil Frauen manchmal auch so ein bisschen zum Zickenalarm auch
ja, aber das neigen. Ist ja das Gleiche wie eigentlich mit Männerteams. Die lassen den Macker raushängen und bei Frauen kommen dann vielleicht auch mal die Zicke durch.
Genau, so. Und ich glaube,
gemischte Teams.
Wir sind da gar nicht so verschieden. Also wir Männer, wir Frauen, so dass, wir Männer ist auch gut, ne? Als Frau, wir Männer zu sagen. Naja, also wir Menschen auf diesem Planeten.
Wir Menschen sind doch eigentlich
sind uns
alle
gar nicht
Menschen.
So uneins, ja. Es ist, glaube ich, witzig zu sehen. Ich glaube, also wenn du eine komplette Frauenrunde hast, es kommt ein Mann dazu, dann verändert sich die Stimmung irgendwie. Ja. Aber wenn du eine komplette Männerrunde hast und dann kommt eine Frau dazu, verändert sich die Stimmung irgendwo auch. So. Und ich glaube, wenn man das von Anfang an ein bisschen durchmischt hat, dann ist das vielleicht echt ein bisschen produktiver. Ja.
Lea, wir haben uns ja auf dem Schulhof quasi kennengelernt, an der Ecke in der Schule.
Ja, stimmt.
Und standen da manchmal zum Quatschen in der Pause und haben uns jetzt in Kiel auf dem Watercan Festival wieder getroffen, ganz unerwartet. Und seitdem hast du dich ja um einiges weiterentwickelt. Mein Stand war, du warst Holztechnikerin. Jetzt habe ich erfahren, du bist auch noch Meisterin und hast oder bist dabei, eine eigene Werkstatt aufzubauen.
Ja, genau, das ist total richtig. Ja, genau, Fachschule Flensburg, da war ich ja dann 2 Jahre, da habe ich da meine Ausbildung zur Holztechnikerin gemacht und hatte da die Chance, nebenher die Meisterlehrgänge zu machen und habe dann die weitere Qualifikation erlangt und bin jetzt fertige Tischlermeisterin und seit letzter Woche auch ganz offiziell mit Meisterbrief.
Ja. Und darauf wird ja auch noch angestoßen.
Darauf wird dann noch am Freitag angestoßen, genau, auf dem Watercan-Festival, ja.
Richtig gut. Was ist denn passiert in dem Jahr? Hast du dir von vornherein gesagt, ich möchte selbstständig werden?
Ja, also ich bin schon mit der Intention auch auf die Fachschule gegangen. Es ist ja so, ich habe Tischlerin ganz normal gelernt, 3 Jahre und habe danach 3 Jahre als Gesellin gearbeitet und habe mich dann dazu entschieden, mich weiterzubilden. Und das war schon mit dem Hintergedanken dann zu sagen, ja, ich will schon meine eigene Werkstatt haben, weil das war schon auch, ja, als ich angefangen bin mit der Tischlerlehre, habe ich gemerkt, so, das ist halt voll mein Ding. Und da in dem Berufszweig will ich bleiben. Und diese eigene Werkstatt, der eigene Betrieb, das war so der Traum, der sich da so manifestiert hat. Und ich habe aber auch immer gesagt, wenn jetzt natürlich jemand kommt und sagt so, Lea, ich habe jetzt den klasse Job für dich, dann hätte ich mir die Freiheit natürlich genommen, den vielleicht dann auch auszufüllen. Aber jetzt lief das so ganz gut für mich und habe mich dann auf die Suche begeben nach einer richtigen Lokalität, also einer Werkstatt, und habe mit Kaya Schönfelder, einer studierten Restauratorin, die ich auch seit der Lehre schon kenne, jetzt eine Partnerin, und wir haben gesagt, wir wollen uns beide selbstständig machen und wir könnten uns vorstellen, uns dann die Werkstatt zu teilen. So. Und da sind wir jetzt beide als Einzelunternehmerin, ich als Tischlerei und sie als Restauratorin, und haben jetzt in der Strandfabrik in Kiel unsere Werkstattheimat gefunden, sozusagen. Unser Werkstatt zu Hause.
Ist auch ein total cooles Zuhause. Ich habe euch ja besucht. Wahnsinn! Eine Riesenhalle mit Schraubern noch und nöchern, mit Containern, wo, glaube ich, die witzigsten Dinge drin passieren. Die Mehlwürmer haben mich sehr beeindruckt. Da sind auch Leute, die züchten Mehlwürmer. Also eine total witzige Atmosphäre auch einfach.
Ja, es ist so, dass Lukas Zahling, der Betreiber der Strandfabrik, der hat mehrere Startups da reingeholt. Wir dürften jetzt an der Zahl etwa 10 sein, und das sind ganz, ganz unterschiedliche Unternehmungen. Die Mehlwürmer in Section hast du erwähnt, die machen da Superfood sozusagen. Ist auch ganz witzig, wenn dann so jemand mit so einem Mixbecher mit lauter Würmern an dir vorbeigeht und sagt, ja, die wollten nicht so richtig dünn werden oder so. Das ist dann schon ein bisschen Humor. Und ja, aber ganz unterschiedliche Köpfe, auch ganz viele unterschiedliche Ideen. Also Mehlwurm ist das eine, wir haben 3D-Druck, wir haben Marketing da, eine Schneiderin und ganz, ganz viele. Und eben halt holzverarbeitendes Handwerk mit uns, mit der Tischlerei, ja.
Ein richtiger Gewinn für die Halle eigentlich.
Ja, und wir profitieren alle so voneinander. Die Schrauber, die erwähnten, das sind hauptsächlich Privatleute, die machen da ihre Wohnmobile fit oder ihre Bullis. Das ist ja auch so ein Kieler Ding. Ich schätze mal, Kiel ist eine der Städte mit den meist angemeldeten Bullis. Ganz beliebt ist ja das Kennzeichen KITE, so Kite. Das sind dann die Wassersportler, und ja, die sind da auch versammelt und haben natürlich Interesse, weil Innenausbau ja auch mit Holz stattfindet und mit Holzwerkstoff. Ja.
Und apropos Auto, du bist jetzt auch stolze Besitzerin eines Firmenwagens.
Ja, Harald. Ah. Ein knallroter Transporter, ja.
Auch mega beeindruckend eigentlich. Also für mich war das beeindruckend. Wir sehen uns wieder und zack, fährt sie da mit ihrem roten Firmenwagen aufs Gelände. Total cool.
Harald heißt er. Der Neue. Wir verstehen es auch gut. Und das ist natürlich auch jetzt ganz wichtig für mich als Unternehmerin, als Tischlerin, weil ich natürlich einfach auch genug Kram irgendwie mit zur Baustelle nehmen muss, und da ist dann ein zuverlässiges Auto und ein großes Auto schon wichtig, ja.
Okay, dann haben wir ja schon mal eigentlich die Lokalität, die Mobilität.
Ja.
Was gehört denn noch dazu, wenn man eine Tischlerei aufbaut?
Ja, natürlich das Know-how, weil das habe ich ja dann jetzt auch schon.
Das hast du auf jeden Fall.
Auch in Papierform.
Lieber später als nie.
Genau. Ja, natürlich, also einiges an Handwerkszeug, was ich natürlich jetzt auch schon besitze. Also diese Klassiker wie Akkuschrauber und Schraubenschlüssel und was weiß ich was alles. Das sammelt sich ja immer so, wenn man anfängt im Handwerk zu arbeiten, dann schafft man sich ja privat immer das eine oder andere an. Deswegen startet man da nicht von null meistens. Aber was jetzt noch ein großes Thema ist für mich, sind die Großmaschinen. Der Maschinenpark ist nämlich noch nicht da. Deswegen starte ich jetzt momentan noch mit kleineren Aufträgen, die ich jetzt gerade mit kleineren Maschinen schon erledigen kann. Ich habe mir eine kleine Tischkreissäge angeschafft und ich habe eine Kappsäge. Aber jetzt die große Formalkreissäge und die Tischfräse und alles, die müssen dann jetzt demnächst noch aufgerüstet werden, ja. Ich musste ja auch Kredit aufnehmen jetzt für die Unternehmung, oder was heißt, ich habe es gemacht, weil ich mich einfach für den Weg entschieden habe, gesagt habe, so, ich gehe jetzt in die Vollen, ich gehe auch in ein gewisses finanzielles Risiko, was ja auch nicht so ganz einfach ist, manchmal so die Entscheidung dann zu treffen.
Weil, kann ich verstehen.
Man verschuldet sich halt. Es ist ja auch, wenn man mal drüber, also viele, die studieren gehen, die nehmen auch wahnsinnig viel Geld auf, ne? Und das muss man dann auch alles wieder reinholen.
Ja.
Aber ich glaube, so die Zeit auch, also es ist viel Bedarf da, die Leute fordern das, beziehungsweise wünschen sich halt Dinge für ihr Heim, gerade in der Corona-Zeit, wenn man so viel zu Hause ist, dann möchte man das auch schön haben, und deswegen sehe ich da auch Potenzial auf dem Markt für mich und bin da ganz optimistisch, dass ich da mit meinen Taler machen werde.
Ja, das glaube ich auch, und drücke dir die Daumen, dass das klappt. Was erlebt man denn noch, wenn man ein Unternehmen gründet? Ganz viele Zettel müssen ausgefüllt werden.
Wahnsinnig viele Zettel. Ja, ich habe hab mich da nach der Fachschule und dann der bestandenen Meisterprüfung im letzten Sommer, habe ich mich dann darum bemüht, hier an einem Projekt teilzunehmen in Kiel. Das heißt Projekt Leuchtturm. Das läuft übers Jobcenter. Und das ist so, dass man da Seminare belegt über 2-3 Monate. Und da kriegt man so ein bisschen das Handwerkszeug für die Selbstständigkeit an die Hand. Und das habe ich
das
dann...
Das Handwerkszeugs?
Naja, also... Da kriegt man einfach, also gerade diese BWL-Geschichten und Steuern und Versicherung und so, das sind im Prinzip so die ganzen Starthilfen, die halt Existenzgründer brauchen, weil in Deutschland ist ja vieles sehr reguliert, manche sagen vielleicht sogar überreguliert, und da sollte man dann auch nicht allzu viele Fehler machen, da kann man nämlich echt mal auch in Fettnäpfchen treten, und dann hat man an irgendwas nicht gedacht und dann kostet das auf einmal alles viel mehr, als man das gedacht hat, und da konnte ich dann, habe ich das Know-how so an die Hand bekommen, wie starte ich da am besten, habe auch Hinweise bekommen, was für Förderung es zum Beispiel auch gibt für uns Gründer.
Und hast du eine Förderung bekommen?
Ja, genau. Ich habe die Meistergründungsprämie bekomme ich, weil ich als Meisterin in meinem Handwerk jetzt das erste Mal selbstständig bin, und dann ist das eine Fördersumme, die man als Betrieb bekommt, ja.
Kann jeder Meister die bekommen?
Die kann jeder Meister bekommen.
Oder Meisterin.
Oder Meisterin, die oder derjenige nicht bereits selbstständig war in dem Handwerk. Also wenn ich mich jetzt vorher schon mal irgendwann als Tischlerin selbstständig gemacht hätte, hätte ich sie nicht bekommen. Aber dadurch, dass es jetzt erstmalig ist, bekommt man die. Genau, richtig. Man muss halt fragen und man muss davon wissen. Ich glaube, das ist auch immer wichtig, dass da informiert wird und dass die Leute sich auch informieren, weil oft ist es ja immer so, du musst erst beantragen und dann machen. Wenn du erst machst und dann beantragst, ist das so, hätten sie vorher fragen können. Und da musste ich mich an viele Spielregeln halten, und deswegen, also ich habe begonnen, so richtig aktiv auch mit Businessplan schreiben, schon bereits im Oktober letzten Jahres, und habe jetzt erst gerade in der letzten Woche die ganzen Kredite und alles jetzt auch genehmigt bekommen, und seitdem dauert das jetzt schon, und da ist man dann so ein bisschen gelähmt, weil so, ich weiß nicht, wie es anderen Leuten in meinem Alter geht, aber ich habe jetzt nicht das fette Sparbuch oder so.
Nee. Und man hängt ja auch so in der Schwebe einfach.
Genau. Ja, richtig. Aber jetzt habe ich das alles gemacht. Jetzt Businessplan mit, weiß ich nicht, 40, 50 Seiten, oder ich habe mich nachgezählt mit so einem riesen Zahlenteil, und ich muss dazu sagen, Mathe war so nie mein Ding. Also ich war nie besonders gut, aber nie besonders schlecht drin. Also es halt, macht mir nicht so die Freude, aber da muss man halt durch als Unternehmerin, und da habe ich jetzt ganz gute Vorarbeit geleistet. Da bin ich jetzt im Rückblick, ist das schon so, dass ich sage, ja, jetzt bin ich aber gut vorbereitet, das kann ich jetzt für mich nutzen, auch wenn das vielleicht anstrengend und nervig war, habe ich jetzt einen gut strukturierten Plan, und kann die Fallstricke so ein bisschen umgehen, die da vielleicht nochmal so warten in der Bürokratie. Ja.
Ja. Wow. Also Mathe ist auf jeden Fall machbar, auch wenn man kein Fan ist.
Ja, voll. Das ist ja auch fürs Tischlerhandwerk an sich. Also so dieses die Grundrechenarten und Flächen berechnen und so, das muss man drauf haben. Ich bin nicht der Meinung, dass man den tollen Schulabschluss unbedingt braucht oder so. Das geht auch mal mit einem Hauptschulabschluss oder so.
Was hast du für einen Schulabschluss?
Ich habe Fachabitur gemacht, das ist jetzt natürlich. Ja, ich bin 12 Jahre zur Schule gegangen. Ich hatte aber auch wirklich keinen Bock mehr. Also muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt nochmal 2 Jahre zur Fachschule gegangen bin, das ging auch deshalb so gut, nur weil ich die Motivation durch diese Selbstständigkeit, die ich dann ja machen wollte, hatte und dass man dann die 2 Jahre da auch so durchhält. Aber so Schule an sich war jetzt so nicht so mein Top-Favorite, sag ich mal.
Bürokratie. Oh Gott, bei so viel Bürokratie treten doch bestimmt auch Probleme auf. Oder Probleme allgemein bei der Unternehmensgründung.
Ja, man spricht ja eher von Herausforderungen, ne?
Oh. Und was für Herausforderungen hast du absolviert?
Es ist unglaublich viel Information einholen, unglaublich viel mit Leuten reden, die davon Ahnung haben. Und da habe ich das Glück, dass ich nicht so auf den Mund gefallen bin und mir die Hilfe auch einfach genommen habe. Und wenn sich dann irgendjemand angeboten hat und gesagt hat, so, und wenn was ist, meldest dich und so, ja, dann hat der aber auch unter Garantie von mir 1, 2, 3, 4 Anrufe bekommen, wenn es denn dann halt der Fall war. Und ich bin da ganz offen, ich helfe auch anderen total gerne und ich kann das aber auch umgekehrt gut annehmen und freue mich dann auch und schätze das auch total und finde, hier in Kiel ist das generell sehr gründerfreundlich. Also die Leute hier in Kiel, die haben schon auch Bock auf gute Ideen und wir haben hier zum Beispiel die Kieler Wirtschaftsförderung, mit denen ich auch in Kontakt bin und die Wirtschaftsförderung gibt es eigentlich in allen Regionen und größeren Städten in Deutschland, so, soweit ich informiert bin und an die kann man sich dann, wenn man ein Unternehmen gründet, auch gut wenden und die helfen einem eigentlich auch weiter. Und wenn man vernünftig telefonieren kann und E-Mails schreiben, dann kann man sich viele Informationen holen und dann schafft man das auch, ja.
Also an alle Gründer und Gründerinnen, ja. Wirtschaftsförderung, mal informieren. Information ist die halbe Miete.
Ja, ist nicht nur da, aber man kann sich generell an viele Ämter auch und Initiativen wenden. Das ist wirklich kein Problem.
An die Handwerkskammer
auch? An die Handwerkskammer zum Beispiel auch, ganz toll. Also die kümmern sich ja auch drum. Das ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen, wie man auftritt. Also dieses Thema Jobcenter ist ja auch immer so ein rotes Tuch für ganz viele Leute. Hab da aber auch die Erfahrung gehabt, wenn man dann SachbearbeiterInnen hat, die man dann anruft und dann auch fragt und dann auch das schätzt, was die sagen, dann kann man mit denen ganz gut fahren. So, ja.
Ja, so wie man in den Wald hineinruft, fällt mir dazu ein.
Total, das ist so.
Ja.
Ja. Und ich war einfach hochmotiviert. Ich habe einfach richtig Bock und ich glaube, das konnte ich auch verkaufen. Und dann hatten die Leute auch Bock, mir zu helfen dabei.
Also ich nehme es dir komplett ab.
Ja.
Gar keine Frage.
Ja.
Okay, was war denn ganz konkret die größte Herausforderung?
Schon, der Zahlenteil des Businessplans. Ich glaube, jeder, der jetzt das schon mal durch hatte oder das jetzt anfängt oder angefangen hat, das Allerschwierigste fand ich persönlich so Umsatzprognosen zu machen. Weil man steht am Anfang, du denkst so, das ist voll die gute Idee und das schlägt bestimmt Bombe ein. Und dann fragt dich jemand, was planen Sie denn für einen Umsatz in den ersten 36 Monaten, also in den 3 Jahren. Und dann 3 Jahre Umsatz, da wird schon und so, denkt man sich dann erst. Und dann geht man da aber rein und muss sich das überlegen, okay, was für Dienstleistungen biete ich jetzt in meinem Fall an, so in welchen Sparten bin ich. Dann findet man raus, okay, man hat jetzt so 3, 4, 5 Hauptprodukte, die man verkauft. Also bei mir ist es ja Möbel-Innenausbau, Reparatur und vielleicht so so Fußboden verlegen, wo man so ein bisschen Meter macht. Also das muss man dann so ein bisschen kategorisieren, was man so alles hat. Und dann überlegt man sich, was möchte man dafür haben oder was muss man dafür haben. Ja, und dann muss man, dann fängt man schon an zu kalkulieren. Dann muss man denken, man hat Material, du hast Energiekosten für deine Werkstatt, für die Kreissäge, du hast Arbeitsstunden, die du da investierst. Und dann musst du dir überlegen, was brauche ich für einen also für einen Stundenlohn pro Arbeitsstunde, weil du hast ja nur so und so viele Tage im Monat irgendwie, an denen du arbeiten kannst. Da musst du noch überlegen, dass du ein paar Tage noch hast, um Buchhaltung zu machen. Das musst du dann alles abziehen und dann hast du nur so und so viele Tage in der Woche oder im Monat noch über und die musst du dann bestenfalls verkaufen und dann muss am Ende des Monats was rauskommen, was deine ganzen Kosten deckt. Ja, und das ist schwierig. Das fand ich schwierig, ja. Also dieses Umsätze kalkulieren und aber wenn man da so Step by Step rangeht, löst sich dieser Knoten. So, ja. Aber das war am aufwendigsten.
Ja. Ist aber gut zu hören, dass sich der Knoten irgendwann löst.
Ja, ich würde auch wirklich jeden und jede da ermutigen, da einfach ranzugehen und das vielleicht in kleine Häppchen zu packen und sich auch Hilfe zu suchen, wenn man mal nichts weiß. So, das geht ja jedem so. Also egal, wie alt man ist, ob man Mann oder Frau ist, jeder hat Sachen, die er gut und die er nicht so gut kann. Und was man gerade nicht so gut kann, das muss man sich dann halt woanders holen. Ja. Wenn man, keine Ahnung, den Onkel fragt, der vielleicht Versicherungskaufmann ist oder die Mama, die Buchhalterin ist oder was auch immer. Ja. Ne? Irgendjemand hat man mal oder bekannte Freunde.
Thema Sprüche. Du hast doch bestimmt auch schon mal einen Spruch kassiert, einfach nur, weil du eine Frau bist im Handwerk. Ist ja eine Ja-Nein-Frage. Können wir gerne draus machen?
Ja, das ist der Fall.
Und wie gehst du damit um?
Das ist unterschiedlich. Also das kommt ja auch immer auf die Situation drauf an. Auch wie man zu dem Menschen steht, von dem man einen Spruch kriegt. Es ist natürlich, jetzt als Tischlerin bin ich Dienstleisterin. So. Das heißt, wenn jetzt natürlich ein Kunde irgendwie einen Spruch drückt und ich jetzt als selbstständige Tischlerin den da gleich über den Tisch ziehe und sage, ja, wohl gar nicht, so, dann könnte ich da durchaus Probleme mit der Auftragslage kriegen. So. Also das heißt, da muss man dann irgendwie ein bisschen, ja, überlegt rangehen, so sage ich mal. Also ich finde es wichtig, dass man generell einfach, wenn man merkt, okay, das war jetzt drüber, das war irgendwie nicht cool, dass man dann auch sagt, so, das war nicht so cool. Man kann das auch nett sagen, man muss ja nicht, man muss nicht gleich schreien und schlagen. So.
Man muss ja nicht direkt angreifen.
Not tut ja auch nicht Not.
Die Sachlage.
Im Übrigen funktioniert das ja auch dann nicht. Im Übrigen würde man dann die andere Person wahrscheinlich dazu bringen, dann eher nochmal einen Spruch zu lassen oder dann hysterisch genannt zu werden. Also es ist, glaube ich, wenn man ganz doll wütend ist, vielleicht manchmal auch gut, dass da erstmal drüber nachzudenken. Aber dann demjenigen dann zu zeigen, dass das nicht cool war, ja, dann vielleicht also, so ein Spruch zurück kann auch manchmal helfen, da irgendwie lässig mit umzugehen. Es gibt ja so Standardsachen, wenn man zum Beispiel, wenn das heißt, hier geh mal einen Kaffee holen oder so, wo man das Gefühl hat, okay, ich soll jetzt den Kaffee holen, weil ich hier die einzige Frau bin und so, da sagt man einfach Sachen wie, ja, ich habe gerade gar keine Lust auf Kaffee, so, nee, brauche ich gerade nicht oder so. Einfach der Frage vielleicht aus dem Weg gehen, wäre eine Möglichkeit. Oder mit Humor zu reagieren und zu sagen, so, ja, oder einfach, ja, kannst du doch machen oder was ich was. Ja, ich glaube, ein Geheimrezept gibt es nicht. Ich glaube, ein bisschen die Ruhe bewahren ist manchmal gut.
Aber ihr bedacht an die Sache rangehen, genau. Eigentlich. Aber du bist eigentlich schon dafür, dass man das in der geeigneten Situation anspricht.
Ja, total. Und ich glaube, was auch gut ist, ich habe ja mal mit vielen Männern auch zusammengearbeitet im Handwerk, wenn man auch unter den Kollegen irgendwie cool ist, wenn man vielleicht jetzt dem anderen auf der Baustelle das nicht gleich sagen konnte, dass es irgendwie kacke ist, dann kann man vielleicht auch im etwas sichereren oder gewohnteren Umfeld, also mit den Kollegen, die man besser kennt, das ja. vielleicht zur Sprache zu sagen, oh Mensch, der hat das und das gesagt und so, das fand ich irgendwie gar nicht cool. Und wenn dann Kollegen so ein bisschen geimpft sind sozusagen, was das Thema angeht, dann können die auch zum Beispiel, wenn man jetzt eine relativ junge Kollegin ist, dann auch einem vielleicht beistehen in dem Moment oder demjenigen dann auch sagen, so, hey, ist irgendwie nicht so cool gewesen. Ja. Ich glaube, das kann auch helfen, dass auch die Kollegen, mit denen man unterwegs ist, da auch ein bisschen, ja, vielleicht mal ein Auge drauf haben, weil die denken sich vielleicht auch gar nichts dabei oder denken so, ja, die kommt da schon mit klar. Mhm. Ja.
Aber dann halt auch erstmal zu zeigen, hey, ich komme damit vielleicht doch nicht so klar, wie du denkst, ist ja vielleicht auch ein Punkt. Ja.
Oder einfach, dass es nicht okay ist. Also,
ja. Ja.
Ich, so blöder Spruch ist ja...
Ja,
der bringt dann jetzt ja nicht gleich um oder so und das über ein Verzweifeln
jetzt wäre auch nicht
dran, aber genau, es geht ja nicht weiter.
Niemand.
Aber es nervt einfach, ne? Es nervt. Es zieht einem auch viel mal die Stimmung runter oder so, ne? Also, ja.
Ja. Wir haben ja im Vorfeld schon ein wenig geredet und ja. da hattest du noch eine ganz tolle Idee, fand ich, dass man gewisse Ansprechstellen hat, die man kontaktieren kann.
Ja. Genau, also ich selber bin in einem Betrieb, also ich habe in einem Betrieb gelernt, wo wir einen Lehrmeister hatten, der stand eigentlich schon so zu uns, das heißt, wenn wir ein Problem hätten, hätten wir auch zum Beispiel zu dem kommen können. Es wäre wünschenswert, also ich habe es jetzt nicht so erlebt, es wäre, finde ich, schon wünschenswert, wenn die Innungen, die haben ja einen Lehrlingswart zum Beispiel, der für die Ausbildung zuständig ist, oder wenn die Handwerkskammer da auch ein bisschen mehr Ansprechpartner hat, also wo man dann vielleicht auch hingehen kann als Frau oder auch als junger Mann, keine Ahnung, man kann ja auch als junger Mann irgendwie dumm von der Chefin dann gemacht werden sein.
Absolut.
Oder vom Chef oder so, dass man da vielleicht ein paar Anlaufstellen findet oder auch Ansprechpartner, ja, zu denen man dann gehen kann, die das dann vielleicht auch im Falle, wenn man jetzt, ich bin jetzt gerade so ein bisschen im Thema, wenn man in der Ausbildung ist, weil ich glaube, da ist es am schwierigsten, weil man noch nicht so das Standing hat und vielleicht auch der ein oder andere oder die ein oder andere, die dann aufhören mit so einer Ausbildung oder im Handwerk zu arbeiten, weil sie das Gefühl haben, das ist nicht so deren Ding, so, weil man irgendwie einen dummen Spruch kriegt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man mit den Leuten offen darüber redet, dass die dann auch ein bisschen besser damit umgehen, dass sie dann überhaupt erst ein Gefühl dafür kriegen, weil manche ignorieren das nicht mit Absicht, sondern die wissen gerade gar nicht, dass das doof ist. Deswegen würde ich mir wünschen, dass es da vielleicht noch Ansprechpartner gibt, ja.
Ja. Also, ein Tipp von Lea, vielleicht darüber sprechen in einem geschützten Raum und toi toi toi, vielleicht gibt es ja in Zukunft Ansprechstellen extra für Frauen im Handwerk, die ja. aber auch gerne junge Handwerker betreuen.
Und es ist ja, wenn ich das nochmal bringen kann, dieses Vorurteil, Männer können schwerer tragen und so. Und ich würde einfach mal die Frage stellen, so, ja, aber muss das denn überhaupt sein? Weil es gibt genug Hilfsmittel und ich kenne genug Kollegen, die dann mit Mitte, Ende 40 dann schon auf sind mit Rücken und Knie. Und dann ist das einfach auch mal eine gute Idee, irgendwie einen Plattenwagen zu benutzen oder irgendwelche anderen Hilfsmittel und das nicht immer gleich sich auf den Rücken zu schmeißen und loszumarschieren. Deswegen, die Arbeit wird dann nachher doch gemacht und die Platte kommt trotzdem nachher in den dritten Stock oder was ich, wo sie ja. hin muss. Und dafür hat man dann nicht vielleicht im Zweifelsfall sogar einen Kollegen, der dann nachher 2 Wochen mit Bandscheibe krank ist oder so. Also
ja.
An euch Chefs alle. Das ist nicht so das Drama, eine Frau einzustellen. Ja. Die kann genauso tragen.
Ja, außerdem, also work smart, not hard.
Ja, finde ich gut. Ja. Genau so würde ich es auch sagen. Ja.
Was ist dein Lieblingshilfsmittel?
Mein Lieblingshilfsmittel.
Also ich liebe Fritz und Franz.
Fritz und Franz sind super. Wie du sehen kannst, habe ich noch alle 10 Finger. Das stimmt auf jeden Fall.
Willst du kurz erklären, was Fritz und Franz ist?
Ja, Fritz und Franz sind, also im Prinzip 2 Haltebretter, zwischen die man ein Werkstück klemmen kann, wenn das ganz kleinformatig gesägt werden muss, damit man das nicht mit den Fingern festhält, sondern
eigentlich ein Stück Brett einspannt. Mit einem Griff.
Ja, also sind ja zwei Stück verlängert. Ne? Ja. Das eine wird ja dann auf den Sägetisch draufklemmt und das andere mit dem Griff spannst du ja dagegen, genau.
Ich liebe die. Letzte Worte, die du vielleicht konkret an junge Frauen richten möchtest.
Ja, traut euch einfach. Wenn ihr Bock habt, das zu machen, und also ich kann das Tischlerhandwerk total empfehlen. Es ist unglaublich kreativ. Man kann sich total toll entfalten. Man arbeitet mit ganz unterschiedlichen Materialien.
Wir sitzen übrigens gerade an ihrem selbstgemachten Tisch. Neongrüne Tischplatte mit eingelassenen Schallplatten, überzogen von einer Glasplatte. Schick Design, sag ich nur.
Ja, genau. Einfach machen, weil man im Alltag hast einfach was davon auch. Also, und es lohnt sich. Es lohnt sich einfach, das auszuprobieren, am Ball zu bleiben. Ja.
Okay. Eine Frage zum Schluss habe ich noch. Ja. Ich weiß nicht. Vielleicht schaffst du es, sie in einem Satz zu antworten.
Ja.
Wie findest du die aktuellen Holzpreise?
Hoch. Punkt.
Danke dir fürs Gespräch, Lea.
Danke. Gerne.
Ein Podcast von FitBee, einem Projekt von dem RBZ Eckener Schule Flensburg, gefördert durch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holsteins.